HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Arthur Brauner, wenn wir ganz früh anfangen. Abraham Brauner wurde ja 1918 geboren, am 1. August. Wann haben Sie den Namen abgelegt und in was für eine Familie sind Sie da in Lodz geboren worden?
Ich habe den Namen nicht abgelegt, sondern wenn man, wie soll ich sagen, traditionell aufgerufen wird, bleibt der alte Name wie beim Erzvater Abraham. Aber normalerweise habe ich von Anfang an, auch gleich, wenn ich ins Gymnasium ging, schon den Namen Arthur Brauner geführt. Und unter dem habe ich auch eine Bronzemedaille bekommen, glaube ich, mit 17 Jahren, also beim Skilaufen. Da habe ich also, wie gesagt, nicht geändert, jetzt im Laufe dieser gesamten Jahrzehnte.
Im Hintergrund hören wir Ihre Spieluhr. Wir sind zu Gast bei Arthur Brauner zu Hause. In der Spieluhr haben wir keine religiösen Weisen gehört. Sie sind auch in dieser Familie des Holzgroßhändlers. Mosche hieß Ihr Vater.
Moritz Mosche, ja. Auch da wird es auch genau das Gleiche.
War eine säkulare Familie.
Mose. Und sonst überall als Moritz Brauner, also festgehalten.
War eine traditionelle Familie, keine orthodoxe.
Nein, es war traditionelle. Wir haben die Tradition, also die Bibel, eingehalten.
Wie war denn das? Also 1918 sind Sie geboren worden. Sie sind dann 1939 war der Überfall auf Polen.
Ja.
In was für einer Welt hat sich Ihre Jugend abgespielt?
Eigentlich eine ganz erfreuliche, würde ich sagen. Nach meinen Erinnerungen war ich eigentlich ein glücklicher Jugendlicher. Ich habe viel geflirtet, hatte auch einen ganz guten Erfolg zu verzeichnen, habe sehr stark die Musik geliebt und habe mich schon damals für den Film aktiv interessiert. Das heißt, als Kino- und Filmfan hat es begonnen mit 6 Jahren. Da habe ich mir schon die Filme von Fritz Lang gesehen, wie Dr. Mabuse, Metropolis, und ging jeden Tag ins Kino, Sonntag doppelt, zweimal. Habe Konflikte mit meiner Mutter gehabt, weil sie gemeint hat, dass wir kein anständiger Mensch werden, weil ich ins Kino laufe, statt die Schulaufgaben zu machen. Ich habe aber beides geschafft und bin aufgewachsen mit dem Film. Diese Welt war meine Welt. Und in dieser Welt bin ich eigentlich verblieben.
Aber was waren denn das für Helden? Das waren ja keine anständigen Menschen. Dr. Mabuse ist ja ein ganz verschlagener, vielgesichtiger Held. Was hat Sie da gereizt im Dunkeln?
Nein, das waren keine Helden, aber das waren Figuren, die sich eingeprägt haben. Helden waren die Wild-West-Cowboys. Das waren die richtigen Helden bei mir. Damals waren William Desmond, Tom Mix, Jack Hoxie. Dann später die sehr bekannten Wildwestjäger, aber das war schon eine andere Generation, wie ob es Lex Barker war oder Cowboy, Kirk Douglas und so weiter. Das, wie gesagt, da war ich schon Erwachsener. Aber aufgewachsen bin ich mit diesen Cowboys und je mehr Schlägereien es im Film gab, desto besser war der Film und desto stärker war der Besuch. Wenn sich nur einmal, wenn der Held mit den Heavies, mit den bösen Kräften sich nur einmal geschlagen hat, dann war der Film schlecht, war schwach. Ich glaube, das haben die Producers nie eingesehen, nie gewusst. Das habe ich nur als Jugendliche feststellen und festhalten können. Wie gesagt, mit diesen Filmen, die im Wilden Westen spielen, bin ich aufgewachsen bis zu meinem ungefähr 14. Lebensjahr. Dann habe ich begonnen, schon, sagen wir doch, substanziellere Filme zu suchen. Und dann war schon ein Film wie Gute Erde von Perl Buck mit Luisa Rainer, Walter Moody, der auch für mich damals vielleicht bis heute einer der besten Filme auf jeden Fall geblieben ist. Das war schon meine Welt. Aber jedenfalls, Film blieb es bis zum heutigen Tag.
Es stammt ja auch aus viel späteren Jahren von Ihnen der Ausspruch, dass die Gags sich abwechseln müssen, wie beim Schlussverkauf die Käufer im Kaufhaus. Das hat mit den ersten Eindrücken der Schlägereien im Kino zu tun gehabt.
Naja, wenn man so will, kann man sagen, gut, wenn dreimal dreimal müssen Gags wiederholt werden, um eine Wirkung zu haben, auszuüben. Und bei den Schlägereien, also wenn sie dreimal richtig geschlagen haben, dann war der Film also perfekt als Filmwestfilm. Und deshalb meine ich, dass auch mit diesem, eigentlich mit dieser Idee, mit diesem Bewusstsein, dass man der Gute gegen Bösen immer kämpfen muss und bis zu Ende kämpfen muss und ihn niederschlagen muss, bin ich aufgewachsen. Vielleicht bin ich nur deswegen am Leben geblieben.
1937, also 2 Jahre vor dem Überfall auf Polen, fahren Sie mit einer Jugendgruppe. Sie fahren nach Persien, ja, in den Iran und nach Palästina.
Ja.
Was war das für eine Reise?
Dokumentar, wir haben einen Dokumentarfilm versucht. Wir waren bis Tebris gelangt. Das war an der Grenze mit Aserbaidschan. Wir haben versucht zu finden, also alte Kulturen und so weiter. Wie weit das damals gelungen ist, weiß ich nicht mehr, weil ich die Auswertung gar nicht mehr erlebt habe.
Das war also keine zionistische Reise?
Nein, nein.
Wo finde ich den Kopf von Arthur Brauner damals? Also ist das ein Poale-Zionist? Ist das einer, der sagt, ach, vergesst das Judentum, wir müssen tolle Filme machen wie in Amerika? Ist das ein Sozialist? Was ist das für einer?
Ich habe gehofft, dass ich in die Filmproduktion hineinschlittere, durch irgendeinen Bekannten, durch Protektion, wie man sagte, durch irgendwelche Möglichkeiten, um in der Nähe zu sein, der Nähe der Aufnahmen zu schnuppern, diese Filmluft, die wir brauchen. Durch die Dokumentation bin ich etwas ernüchtert worden. Ich meine, beim Film zu sehen, hinter der Kulisse zu stehen und zu warten auf Wiederholung, das ist ja nicht unbedingt ermutigend. Aber der Krieg hat ja alles unterbrochen, alle Pläne kaputt gemacht, die Existenzen vernichtet, die Familien auseinandergerissen. Das Leben ist dann absolut durch eine Zäsur, durch Hitler und seine Schergen unterbrochen worden. Und das wirkt sich natürlich bis zum heutigen Tag aus. Jeden Tag, täglich und jede Nacht Wirkung auf mich, also ich. Ich bin jeden Tag konfrontiert mit der Vergangenheit, mit dem Beginn des Krieges am 1. September 1939.
Da sind Sie 21 Jahre alt, Arthur Brauner. Wo sind Sie da? Was tun Sie? Was geschieht?
Ach, das ist ja wir haben ja jetzt 518 Seiten fertig, ein Tagebuch, eine Art sozusagen Chronik unserer Familie. Wir haben mit einem Verlag was abgemacht. Ich darf also keine Einzelheiten erzählen. Das ist der Sinn des Verlages, dass man die ganze gesamte Chronik, wie soll ich sagen, unfrisch dem Lesepublikum liefert. Aber Tatsache ist, dass ich schon im Jahre 1939, vielleicht geprägt durch die Wildwestfilme, die doch in der Zeit zwischen 6 und 14 eine große Wirkung auf mich haben. Ich bin ja damit aufgewachsen praktisch, dass ich nicht nachgabefähig, wenn ich dieses Wort gebrauchen darf, war und habe mich nicht unterworfen. Ich habe einfach disziplinlos gehandelt. Man darf dann nach dem 1. September nicht nachts nach 22 Uhr auf der Straße sein. Ich bin auf der Straße gewesen. Man durfte nicht zu dritt sein. Ich habe das nicht akzeptiert. Ich habe oft das Leben riskiert. Tatsächlich sehr oft. Aber ich kam mir so vor, teilweise wie der Held auf der Leinwand, der Tom Mix oder William Desmond oder Tom Tyler sogar, fällt mir ein, das sind alles die Cowboys, mit denen ich gelebt habe, ja. Deshalb meine ich, dass der Film tatsächlich nicht nur mein Leben geprägt hat, sondern vielleicht mein Leben gerettet hat.
Was war denn mit den Polen? Sind aus den polnischen Freundinnen und Freunden, sind da plötzlich über Nacht Antisemiten oder Opportunisten geworden? In ihren Filmen kommen die nicht gut bei weg.
Ich würde meinen, dass Hitler und seine Satrapen oder seine, wie soll ich sagen, seine Helfer, dass die Menschen in Europa, die Völker in Europa entmenschlicht haben. Wenn sie gewohnt haben mit Nachbarschaft mit einer polnischen Familie und haben normale freundschaftliche Beziehungen gepflegt, da haben sie plötzlich gemerkt, dass einerseits aus Begierde oder Gier andererseits aus Neid und dritterseits aus Angst vor Repressalien. Plötzlich, dass nicht die Menschen waren, mit denen du zusammengelebt hast, Jahre, Jahrzehnte, sondern das war das waren plötzlich Menschen, die nur darauf aus waren, dass man dich wegtransportiert, dass die Wohnung übrig bleibt, dass die Kühe, die Nähmaschine, die Hühner, weiß ich was, und die Wohnung, natürlich in die Wohnung weggenommen werden. Nun, das war nicht nur in Polen der Fall, sondern im größten Teil Europas, bei den Ungarn, bei den Tschechen, bei den Griechen, bei den Holländern und noch schlimmer, bei den Letten und in Litauen und Ukraine. Deshalb meine ich, dass die ganze Menschlichkeit, die Moral, die Impulse, die sonst normal ausgegangen sind, die waren alle verschwunden und wir waren nur daraus aus, ohne zu arbeiten, zu kommen, zu vermögenswerten und damit automatisch den jüdischen Nachbarn oder Bekannten zu meiden und damit auch zu hassen, damit er nicht zurückkommt und nicht zurückverlangt. Das war auch das Problem, dass am 5. Juli 1946 der Pogrom, oder 4. Juli, das Pogrom in Kielce stattfand, weil die Angst hatten, die in Kielce, dass sie zurückkommen und vielleicht doch die Wohnung zurückverlangen und deshalb dürfen sie nicht am Leben bleiben. Das ist eine grausame Tatbestand, aber das ist geschehen und so sind dann noch 42 Menschen umgebracht worden. Männer, Frauen, Greise, Kinder und zum Teil bestialisch umgebracht worden. Ich habe den Film von Hölle zu Hölle dann aufgedreht und das Schwarze Loch abgedeckt, weil diese Befürchtung, dass man zurückgehen muss, was man leicht bekommen hat, diese sollte nicht stattfinden. Die sollte gedeckt werden.
Arthur Brauner, Sie haben Lustspiele, Kassenknüller gedreht, die Ihnen Geld gebracht haben mit Stars, wo Sie rechnen konnten, da bekomme ich Geld herein, das wird ein Erfolg. Künstlerisch, das lassen wir einfach mal vielleicht weg. Ich weiß es nicht, das ist ja immer noch eine Frage an Sie. Aber um andere Filme zu finanzieren, die, wie Sie sagen, das Schwarze Loch abdecken. Ist das so richtig? Sie haben 21 Filme gedreht über das Dritte Reich, über verschiedene Facetten bis hin jetzt zu Der letzte Zug.
Ja, ich habe quasi begonnen mit Morituri, schon den ersten Zug, wenn ich so sagen darf, zu realisieren, um die Opfer unvergessen bleiben sollten. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich mit dieser Mahnung, mit den Filmen, die mahnen sollen, einigermaßen durchkomme, künstlerisch wie finanziell, dann würde ich sukzessiv versuchen, meine Produktion darauf einzurichten oder auszurichten.
Also eine Schaukelpolitik zu betreiben, also seit 1948, weil Morituri wurde 1948 gedreht, war der zweite Film, vorher gab es Herzkönig.
Ja, 1947, schon 2 Jahre nach Kriegsende haben wir gedreht. 1948 war es schon Premiere und da waren wir schon in Venedig bei der Biennale.
Da hat auch Klaus Kinski mitgespielt bei Morituri. Bei Morituri hat Klaus Kinski...
Zum ersten Mal, ja. Und er war schon damals gut. Er war schon damals ausgezeichnet in der einen großen Szene, wo er schreit, ich will nicht sterben.
Ist das ein Prinzip von Arthur Brauner dann geworden?
Bitte, ja.
Diese Schaukelpolitik.
So, und dann habe ich erlebt, dieses Drama, dass die Nazis die Kinos, dass sie die Scheiben eingeschlagen haben, die Kinobesitzer nicht mehr den Film spielen wollten und musste dann rund 5 Jahre die Schulden abzahlen. Und in der Zwischenzeit normale Spielfilme drehen, ich sage normale, ohne besonderen politischen Hintergrund, um die Schulden abzudecken. So, und dann begann die Ära weiter zu drehen, weil ich erstmal hatte schon einen großen Stab, zweitens habe ich schon eine Menge Drehbücher dann vorbereitet, weil ich nicht gewusst habe, wie die vorausgegangen laufen würden. Und so hat es begonnen und ich musste dann vorsichtig sein bis zum 20. Juli, bis 1955, bis ich den nächsten politischen Film gedreht habe, also ohne Holocaust-Opfer, sondern nur Deutsche, in dem bekanntlich in dem Film mitwirken. So, und nach dem 20. Juli habe ich erlebt, dass ich einen Bundesfilmpreis bekommen habe, ich glaube, besonders wertvoll, wenn ich mich nicht täusche, und habe großartige Kritiken bekommen, aber ich habe auch die Kosten nicht eingespielt. Und so musste ich wieder abwarten, bis ich zu einem gewissen Punkt komme, wo ich mir sagen kann, jetzt kann ich wieder einen Film riskieren, weil jeder diese Filme Verluste brachte. Und ich wusste es aber, nahm es hin und habe vehement, möchte ich beinahe sagen, darauf gedrängt, solange ich lebe, und ich wusste ja nicht, wie lange ich leben würde, jetzt weiß ich es auch noch nicht, die Stoffe, die Themen abzudrehen, die Opfer darzustellen, die sich nicht mehr wehren konnten, wehren können und nicht mehr erzählen können, wie, ob sie in den Wäldern erschossen worden sind, ob sie die Gräber selber graben müssten mit den Händen, ob sie vor Hunger starben oder vor Krankheiten oder erschossen wurden oder gar durch Gas getötet wurden. So habe ich die Linie im Laufe der 60 Jahre fortgesetzt, aber so, dass ich finanziell nicht zugrunde gehen konnte.
Dann gucken wir uns noch mal das andere Prinzip an. Sie haben, und vielleicht erzählen Sie mir, wie hat es angefangen? Also dieser, ich glaube, 28 Jahre, 45 sind Sie 27 Jahre alt, tauchen mit einem Koffer voller Geld, in dem sich der ominöse Pelzmantel Ihrer Schwägerin befunden haben soll, auf und kaufen sich in den ersten Film ein. Zunächst mit einer Schwarzmarktgröße, Josef Einstein, der in Berlin einen Namen hatte, der aber bald wieder aussteigt. Warum Film? Warum nicht Auswanderung in die USA? Warum nach dem Überleben nicht nix wie weg?
Also, ich möchte korrigieren, das 60 Jahre alte Märchen, dass ich mit einem Koffer voll Geld gekommen bin. Das ist ein absoluter Unsinn. Ich habe für den Film Morituri mir $2000 leihen müssen, weil ich nicht bezahlen konnte die Gagen und die Gehälter, um den Film voranzutreiben. Und ich habe echt nicht mal Geld gehabt, um die Negativzeit, die Teile des Negativmaterials zu bezahlen, damit man weiterdrehen kann. Das ist erstmal, um zurechtzuweisen. Tatsächlich ist es so, dass ich von meiner Schwiegermutter, sie war ja versteckt, sie war 3,5 Jahre versteckt in einem Backofen bei einem Bäcker, wissen Sie, wo die Brote ganz tief sozusagen gebracht werden, da lag sie immer am Tage versteckt und nachts konnte sie raus. Sie ist auch halb blind geworden. Auf einem Auge, wie gesagt, konnte sie nicht mehr sehen, als sie rauskam. Und die hatte ein brillant, ich glaube, ein Karätisch, der damals 200.000 Reichsmark gebracht hat. Und ich habe gerechnet mit dem Film mit 800.000, also mit $4000. Ein Dollar kostete 200.000 Reichsmark. Mit $4000 den Film zu drehen. Da wir aber in die Währungsreform reinkamen, habe ich plötzlich statt $4000 über $60.000 gebraucht, um den Film zu beenden, weil dann nur 40 Mark jedem gewährt wurde. Und ich hatte kein Geld, um den Film zu beenden. Punkt. Nur durch die Einnahme des Films Herzkönig und Sag die Wahrheit davor konnten wir diesen Film Morituri beenden, sonst wäre damals schon die Pleite perfekt. Punkt. Und nichts vom Märchen mit einem Koffer voll Geld. Ich wäre froh, wenn ich einen solchen hätte, dann hätte ich mich anders eingerichtet.
Doppelkopf mit Arthur Brauner, Filmproduzent. Und wir gehen jetzt zu dieser Nachkriegszeit, zu dieser frühen Nachkriegszeit und zu Ihren Prinzipien, denn die sind ja sehr klar. Sie arbeiten mit den Koryphäen der nicht belasteten Filmwirtschaft. Sie nehmen die besten Kameramänner, die Kameramänner, die Fritz Lang beschäftigt hat, die Filmarchitekten. Sie nehmen Stars, alte Stars, Lustspiele, und das in dieser sehr nach Heiterkeit hungrigen Zeit bringt Ihnen keine besonders guten Kritiken ein, aber die Kasse klingelt. Ist das eins dieser Prinzipien gewesen, mit denen Sie Ihr Studiosystem in Berlin aufgebaut haben, Arthur Braun?
Entschuldigen Sie bitte, ich darf Sie korrigieren. Ich sehe, dass Sie fachmännisch außerordentlich informiert sind, aber es ist doch schon wieder ein Märchen, was man nachweisen kann, dass die Behauptungen nicht stimmen. Ich habe mich bis zum 20. Juli inklusive Lustspiele gedreht, sondern ich habe gerade ernste Filme gedreht. Wir haben gedreht Nach dem Nebel mit Kurt Hoffmann. Oder Fünf unter Verdacht. Wir haben Mädchen hinter Gittern gedreht. Wir haben mit Mädchen hinter Gittern, waren wir in Venedig, und wir hatten hier bei den Festspielen. Wir haben Sündige Grenze gedreht, einen sehr ernsten Film, und auch die Prädikate bekommen. Wir haben gedreht, Die Spur führt nach Berlin. Die Geschichte der Fälscher von Pfundnoten und Dollar für die Nazis, die aus dem Konzentrationslager erarbeitet wurden. Herr Rusowitzki, der Regisseur aus Wien, der namhafte, hat jetzt gerade einen Film gemacht, Der Fälscher, der basiert auf dieser Story des Fälschers für die Nazis. Also es ist genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, woher diese falschen eigentliche Belieferung kommen. Man braucht doch nur nachzusehen. Von Komödien, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, das sind immerhin so viele Jahre vergangen, 55, 58 Jahre, ich glaube, wir haben nur das Mädchen aus der Konfektion, Man spielt nicht mit der Liebe, und davor war Herzkönig, ich glaube, drei oder vier Filme, und haben genauso viel ernste Filme, wo wir nur laufen Prädikate. Wir haben später niemals so viele Prädikate bekommen wie bei diesem Film.
Ist es Ihnen gelungen, die große Anzahl von Stars, wenn ich bei Menschen im Hotel mir die Besetzungsliste ansehe, dann ist, korrigieren Sie mich bitte, also Heinz Rühmann, Gerd Fröbe, wer spielt alles mit?
Ich weiß nicht ganz genau, weil es ist sehr unvergesslich. Also nach Alphabet, Orwe Fischer, Gerd Fröbe, Heinz Rühmann und dann Michel Morgan, Sonja Ziemann. Das waren die fünf Stars, die man nie mehr zusammenbekommen hat. Und ich habe es nur geschafft, indem ich jeden der erste Stelle versprochen habe. Es war nicht anders zu machen. Und am Ende, als sie den Film gesehen haben, war Rühmann am Anfang ein bisschen böse, aber dann haben wir uns zusammengefunden, wir haben uns geeinigt, dass der Film anders nicht realisiert worden wäre. Und so hat Rühmann bei mir doch eigentlich die drei besten Filme gemacht, abgesehen von Köpenick. Es geschah am helllichten Tag, Menschen im Hotel und Der brave Soldat Schräg.
Wie sind Sie zu Kirk Douglas gekommen, als einem der vielen amerikanischen Stars, die Sie nach Deutschland geholt haben?
Naja, also wir haben mit Kirk Douglas, muss ich korrigieren, haben wir freundschaftliche Beziehungen seit 20 Jahren. Und sind laufend in Korrespondenz mit ihm. Und wir haben gerade darüber, diskutiert per E-Mail und Fax, dass Gott uns vielleicht noch helfen wird, zusammen einen Film zu machen. Geholt nach Berlin haben wir Omar Sharif, wenn Sie wollen. Omar Sharif, James Mason, Orson Welles und Lawrence Harvey, diese Größen. Aber ich habe eine Aufstellung von sämtlichen Stars, die kriegen Sie nachher, ich rufe meine Tochter an. Und dann, wenn Sie mal sehen, das ist unvorstellbar, wer alles, mit wem wir alle kooperiert haben.
Ja, aber noch einmal die Frage, also warum drehen diese amerikanischen, auch amerikanisch-jüdischen Größen in Ex-Nazi-Deutschland einen Film? Nur weil Arthur Brauner so nett ist und ein so hübsches Monjou-Bärtchen hat?
Jeder Schauspieler, auch wenn er befreundet ist, dreht nur, wenn ihm die Rolle gefällt. Ja, er kann, wenn er menschliche Züge zeigt, bei dem Gage entgegenkommen. Aber die Rolle muss schon gut sein, das darf man nicht vergessen. Weil er weiß ja, mit jeder Rolle, die kein Erfolg ist, verliert er an Wert. Mhm. Und deshalb muss ich sagen, dass im Laufe der Jahrzehnte sich die Situation herausgebildet hat, dass nur gute Rollen, gute Drehbücher und gute Regisseure eine Garant sind, um die Filme international zu gestalten.
Arthur Brauner, gestatten Sie mir, mit dem Kaufmann, mit dem Film Kaufmann zu sprechen. Ich weiß, Sie sind auch, Sie haben viele andere Rollen, aber ich wüsste gerne, was war Ihr Rezept oder vielleicht was ist das Rezept eines guten Films, eines kassenträchtigen Films? Gibt es da ein Arthur Brauner Rezept?
Nein, das Rezept ist sehr einfach und die Amerikaner pflegen es jetzt seit Beginn der Filmära. Und zwar, früher haben sie Stars gebraucht, um die Leute ins Kino zu ziehen. Greta Garbo oder Marlene Dietrich, sagen wir in den besten Zeiten, Gary Cooper, Gary Grant, Robert Taylor, Kirk Douglas und Charakterdarsteller Spencer Tracy zum Beispiel, die haben den Charme, das Publikum ins Kino gebracht. Warum? Weil erstmal hat man gern gehabt die Gesichter von denen, man hat geliebt die Stars. Und zweitens wusste man, dass sie gute Filme machen würden, weil sie dürfen nicht jeden Star sozusagen Status verlieren. Später kamen dazu die Regisseure. Dann jetzt zu einem viel späteren Zeitpunkt war guter Regisseur und gute Stars, bekannte, das war schon non plus ultra. Zu einem noch späteren Zeitpunkt kamen die Regisseure allein, die einen Namen hatten und die Leute ins Kino brachten. Das war, bekannt wird heute Spielberg sein, in gewissem Sinne Polanski früher, dann die Richard Fleischer, Cecil B. DeMille, die ganz Großen, die Ben Hur gemacht haben, inszeniert haben, die haben wieder durch die Presse, durch die natürlich auch ins Kino gebracht. Heutzutage ist, wenn wir ausgehen von Amerikanern, die haben einige Stars und wir können mit einem Sylvester Stallone haben sie eigentlich Millionen Zahlen, die ganze Welt. Ja? Als Beispiel. Auch mit dem Steven Spielberg allein im Namen bringt so und so, so viel Millionen in die Kinos. Hier heutzutage.
In Deutschland, Arthur Brauner.
Ja, hier haben sie gegenwärtig keine Stars als Zugkraft. Hier ist der Regisseur wieder sehr wichtig und ein guter Regisseur, ein sehr populärer Regisseur, inklusive gute Schauspieler, ist ein gewisser Garant natürlich für ein Publikumserfolg.
Arthur Brauner, darf ich Sie noch mal ärgern? Bei Ihnen habe ich das Gefühl, Sie haben auch oft Stars oder junge Gesichter gegen den Strich gebürstet. Also jetzt zum Schluss Filsmeier, der eher für Heimkehrer-Filme bekannt ist, der hat für Sie Der letzte Zug inszeniert. Sibyl Kekilli hat eine ernste Rolle, eine der deportierten Juden, also die Verlobte in dem Film, eine sehr dramatische, die eine der wenigen, die überlebt, das darf man vielleicht sagen, die in dem Zug von Berlin nach Auschwitz 6 Tage lang verbringen muss und wir bekommen das alles in diesem Kammerspiel mit. Also Sie haben diese Menschen, diese öffentlichen Bilder der Menschen genommen und auf den Kopf gestellt. Sie haben in ihr also die ernste Schauspielerin, die ernste Kraft gesehen und Pilsmeier ein Thema gegeben, das er so noch nicht gehabt hat. Er hat bisher nur Deutsche, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind und ihre Probleme hatten, sich wieder einzugliedern. Das erinnert mich auch ein wenig an Mädchen hinter Gittern. Da haben Sie eine junge Schauspielerin, die nicht bekannt gewesen ist in Deutschland, zur Titelheldin gemacht und Sie haben einen Kameramann, der schon unter Fritz Lang, ich glaube, einen Mabuse-Film gedreht hat, engagiert. Ist das eines Ihrer Rezepte gewesen, diese bewährten und neuen Kräfte miteinander zu bündeln und Dinge in Menschen zu sehen, von denen die gar nichts wussten, Arthur Brauner?
Man muss doch eigentlich flexibel sein in Filmen. Es gab einen sehr populären Schauspieler namens Dieter Borsche. Er und Maria Schell waren ein Garant für Kasse. Dieter Borsche hat dramatische Filme gespielt bis zum Jahr, glaube ich, 1949 oder 50. Plötzlich hat er angenommen eine komische Rolle mit Gerhard Mahler in einem Musikfilm, der später von Billy Wilder er neu als American Smith wurde mit Trotzdem Leiche tot. Der Film hieß Bei Bosch und der Malerverfahren der Liebe. War ein Riesenerfolg. Und er war plötzlich, hat er als ein Frauenkleider mitgewirkt und hatte genauso einen Erfolg. Noch mehr als mit seinen dramatischen Rollen. Also man weiß manchmal nicht, ob der Regisseur oder der Hauptdarsteller schon in seinen bisherigen Rollen voll und ganz ausgeschöpft wurde. Und man muss mal versuchen zu prüfen, ob der einen Ableger hat, sozusagen, ob es in ihm schlummert, ob in irgendeiner eine weitere Begabung, die er nicht genutzt hat bisher. Und ich glaube, es ist bei dem Wismar ja ganz gut gelungen.
Wo endet für Sie die goldene Zeit des deutschen Kinos?
Mit dem Aufkommen des Fernsehens. Im Moment, wo die Menschen, wo das Volk vor dem Fernseher sitzen konnte, ohne zu bezahlen, ohne mit dem Auto ins Kino fahren zu müssen, ohne Karten zu bezahlen. Und sie bekamen die gleichen Filme zu sehen im Fernsehen, etwas später, aber sie bekamen die. Damit ging rapide die Besucherzahl zurück.
Wann hat sich für Sie das Fernsehen ausgewirkt? Wann haben Sie den Zuschauer schon bemerkt, Arthur Brauner?
Schon ungefähr ab 65 ungefähr. Mhm. Ab 1965, vor 40 Jahren kann man sagen, begann es sich auszuwirken, immer mehr, von Jahr zu Jahr immer stärker.
Hat Sie vorher die Kritik der Oberhausener Regisseure, Schlöndorff und anderen, 1962, Papas Kino ist tot, hat Sie die verletzt?
Eigentlich nicht, weil das waren ja ganz andere Filme, die Oberhausener drehten. Verletzt hat nur die Kritik. Das heißt, die Kritiker, die plötzlich aus jedem mittleren Film der Oberhausener ein Ereignis machten und Filme von arrivierten Regisseuren als Opas Kino abstempelten. Ich werde nicht vergessen, dass ein guter Film von Kurt Hoffmann, ich kann mich nicht, vielleicht erinnere ich mich noch an den Titel, aber ein guter Film ist mit 6 Zeilen abgekanzelt worden von den Kritikern, während ein anderer Film von einem Regisseur, den es längst nicht gibt, hat einen Film gemacht, der nie mehr eine ganze Seite gewidmet wurde. Also diese Ungerechtigkeit, die hat mich schwer getroffen, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und ich muss sagen, das hat auch dazu geführt, dass ein Teil der Oberhausener Regisseure es gar nicht für notwendig hielten, mit denjenigen arrivierten Produzenten, die Jahrzehnte Filme gedreht haben, mit Erfolg, sich zu verbinden.
Doppelkopf mit Arthur Brauner, Filmproduzent. Nachdem Sie 1989 Ihr Archiv dem Deutschen Filmmuseum übergeben haben, hat Claudia Dillmann in einem sehr schönen Buch über Sie geschrieben, dass Sie der Repräsentant des deutschen Kommerzkinos sind. Das heißt, dieses Kommerzkino war ja in den 60ern ein Feindbild. Hat sich das aus Ihrer Sicht heute nivelliert?
Natürlich hat sich die Meinung nicht geändert. Weil das wäre ja, wie soll ich sagen, irreal, wenn ich sagen würde, nein, man muss nur Filme machen für die Kritiker und ob das Publikum reingeht oder das Publikum die Kinder besucht, ist egal. Man muss ja existieren können. Man hat ja Ausgaben, man hat ja Pflichten. Also das, mich hat eine Kritikerin in Frankfurt in der FAZ mal gefragt vor einiger Zeit, sagen Sie bitte, warum haben Sie eigentlich Unterhaltungsfilme gedreht? Sie hätten doch eigentlich nur solche Filme, wichtige Filme, substanzielle Filme, politisch drehen können. Sage ich, natürlich, wenn Sie mir eine Bank zur Verfügung gestellt hätten, die Finanzen geliefert hätten, dann hätten wir darüber reden können. Wäre auch nicht richtig, wenn es zu viele diese Filme gäbe. Aber man muss ja Filme finanzieren. Filme sind teuer und besonders hier in Deutschland. Also da kann man nur versuchen zu dosieren. Und ich habe das richtig geschafft, muss ich sagen, weil ich glaube, die einzige Firma bin, also die CCC-Film, die einzige Firma ist, die von 119 Filmen, die nach dem Kriege gleich sich etablierten, am Leben geblieben ist. Die anderen sind liquidiert, stillgelegt oder bankrottiert. Mhm. Also es ist doch ein Beweis, dass ich richtig gehandelt habe. Und wenn ich sehe, dass ich alle Negative behalten konnte, das heißt die Rechte an den Filmen, und das sind immer, glaube ich, 258 Filme, die ich dann für mich, meinen Nachkommen, meinen Enkelchen nennen wir, noch übertragen kann, dann habe ich etwas Gutes geleistet, weil die meisten, ich würde meinen, dass 90-95% meiner Kollegen alle verkauft haben ihre Rechte, hauptsächlich an die Beta-Filme. Und die sind zwar manchmal mit 5 und 10.000 Mark, und die sind jetzt alle in dem im Paket von ProSieben und Sat.1.
Verstehe ich das Lebenswerk und die Verhandlungen, das Handeln von Arthur Brauner richtig, wenn ich denke, dass er Filme für den Bauch gemacht hat, Unterhaltungsfilme mit bewährtem Muster, oft einem Trend folgend, manchmal einen Trend schaffend, und Filme für die Seele, um das dunkle Loch, wie Sie sagen, zuzudecken, Filme, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, auch mit einer unerwünschten deutschen Vergangenheit. Hitler, Junge Salomon, der beinahe den Oscar gekriegt hätte, wo sie eine große Auseinandersetzung mit deutschen Filmhierarchien gehabt hatten. Und jetzt Der letzte Zug, in den Sie sehr viel Geld gesteckt haben. Habe ich Sie so richtig verstanden?
Ich meine, dass man nicht sagen kann, dass es auf den Bauch kommt, weil die Filme um die Opfer, die ich nicht vergessen lassen will, die ich wieder aufleben lasse durch Gesichter, diese Filme sind für mich eine Verpflichtung. Also das geht nicht vom Bauch, das geht vom Gehirn, vom Herzen, von der Seele. Das ist also vom ganzen Wesen. Die anderen Filme, und hier bekomme ich langsam das Gefühl, dieses Gefühl habe ich sehr oft beim Gespräch mit den Medien, dass Unterhaltungsfilm von mir produziert eigentlich irgendwas zweitrangiges wäre. Unterhaltungsfilme bei allen anderen Produzenten, wenn sie gelingen, wenn sie entweder künstlerisch oder geschäftlich oder beides, werden gelobt. Hier bei uns wird eigentlich immer nur kritisiert, dass Unterhaltungsfilme produziert werden. Es kommt mir schon beinahe so vor, ich muss jetzt einen Vergleich, der nicht passt, aber trotzdem stimmt. Wenn in Libanon 5 Personen umkommen durch die israelische Luftwaffe, da scheint die Zeitung auf der ersten Seite 5 durchgeteilte Menschen umgebracht. In Irak und in Afghanistan bringen sich täglich bis zu 100, 150 Personen um. Araber gegen Araber. Dann wird es auf der Mittelseite irgendwann gebracht, meistens schon gar nicht mehr, nur noch in den MTV und den N24 Nachrichten. Also es ist diese Unverhältnismäßigkeit, die tut tatsächlich weh, aber man muss alles hinnehmen, weil es keinen Sinn hat, die letzte Etappe des Lebens zu vergallen, bitte nur, weil Menschen nicht weit nachdenken oder bösartig sind.
Arthur Brauner, als ich jetzt den letzten Zug gesehen habe, Ihren 2005 produzierten, augenblicklich letzten Film. Es gibt eine ganze Reihe, die in der Röhre sind, wenn es Brote wären. Da hatte ich das Gefühl, dass sich sehr viele biografische Momente von Ihnen im Drehbuch niederschlagen. Und ich würde gerne da mit Ihnen sprechen. Das ist der erste Film für mich, der konsequent die Opferrolle, die jüdische Rolle als Identifikationsrolle anbietet. Man hat einen jüdischen Boxer, eine schöne Familie, einen schönen Menschen, den deutsche Fernsehzuschauer als Kommissar Rex kennen. Man hat eine junge Verlobte, Sibyl Kekilli, die eine starke Frau spielt und auch in dem Film stark ist. Man hat einen wunderbaren, auch in dem Fall sehr jüdisch wirkenden Komödianten. Sie haben diesen Zug, dieses Kammerspiel, diesen Zug, in dem Berliner Juden nach Auschwitz deportiert werden, 6 Tage rollen lassen. Sie beginnen jeden Tag mit dem Avinu Malkenu. Das ist ein Yom Kippur-Gebet. Unser Vater, unser König heißt das. Ist das eine Abrechnung von Arthur Brauner auch mit der Religion, dass Gott nicht eingegriffen hat, dass er unsere Väter hat vergasen lassen?
Dass Gott nicht eingegriffen hat und dass die Millionen zu Gott beteten, bevor sie starben, dies ist etwas, was unerklärlich ist. Und wenn man mit dem Rabbiner spricht und sagt, lieber Herr Rabbiner, wie kann man noch an Gott glauben, wenn er dies zugelassen hat? Dann bekommt man die Antwort, Gottes Wege sind unerklärlich. Gottes Wege sind unergründlich. Er herrscht über alles und man muss es so akzeptieren. Gut, ein großer Teil akzeptiert es und glaubt weiter an Gott. Und ich glaube, dass man an Gott, an ein höheres Wesen glauben muss, weil ohne Glauben ist der Mensch wie eine leere Hülle. Man muss, wenn man in einer schweren Situation ist, zu jemandem beten können. Dass aber dies passieren konnte und dass auch nach dem Krieg, wenn ich dann einen Sprung mache von Gott zum Politischen hier in der Bundesrepublik, dass ich hier mentalitätsmäßig nichts geändert habe, das ist vielleicht, das ist eine zweite Anklage gegen Gott, wenn ich sage, dass wenn Gott, wenn der Glaube an Gott bestehen bleibt, weiterhin aufrechterhalten bleibt. Weil mit Morituri haben wir den ersten Fall, dass der Film um die Opfer nicht akzeptiert wurde. Und mit Babi Yar haben wir den zweiten Fall nach 60 Jahren, wo der Film boykottiert wurde, ignoriert wurde.
Der ging um den ukrainischen Pogrom, Babi Yar.
Babi Yar hat so viele Besucher gehabt wie eine Arena, Boxarena insgesamt. Und das ist unvorstellbar. Gerade Babi Yar, wo in zwei Tagen am 29. 30. September 1941 33.700 Menschen wehrlos in der Schlucht von Babi Yar erschossen worden sind, vom Säugling bis zum 90-jährigen Greis, wo die Erde noch bebend die Lebendigen, die Begrabenen unter sich brachte. Das ist etwas Trauriges, eigentlich von meiner Sicht aus Unverständliches und Depressives. Die Tatsache, dass in 60 Jahren sich die Mentalität nicht geändert hat, dass man weiterhin nicht wissen will über dieses über systematische Morden, dass man dies verdrängt und sich ansieht, also die leichtesten Sendungen und die Komödien und Thriller, aber nicht in diesem Film. Dies ist ein Zeichen der politischen, würde ich sagen, Blindheit, die man sehend exerziert.
Arthur Brauner, haben Sie deswegen in Der letzte Zug, in diesem Kammerspiel, zum Haupt- und Generalthema die Entmenschlichung von Nachbarn gemacht? Denn ich habe noch nie gesehen, wie aus wohlgenährten, würdevollen, bürgerlich ausstaffierten Menschen innerhalb dieser kurzen zwei Stunden KZ-Häftlinge, also ausgemergelte, entwürdigte, tierhafte Gestalten werden. War das Ihr Anliegen, das einmal deutlich zu machen?
Die Wahrheit war noch schlimmer. Die Wahrheit in einem solchen Zug war noch infernaler. Das ging so weit, dass die Menschen entwürdigt wurden, eigentlich tatsächlich am 4., 5. und 6. Tag unmenschlich wurden. Also das waren keine normalen Menschen, weil der Durst und Hunger und die hygienischen, die grauenhaften hygienischen Bedingungen sie nicht mal zu Tieren gemacht hat, ja. Man hätte sich nicht gewundert, wenn auch Kannibalen dann plötzlich geworden wären aus den Menschen vor Durst und Hunger. Deshalb kann man nachweisen, dass man aus normalen, anständigen, gut bürgerlichen, gut erzogenen, intelligenten Menschen, sagen wir doch, die wildesten und bestialischsten Tiere machen kann.
Zwei Hauptfiguren nachgefragt, Arthur Brauner. Henry Neumann, den Jakob Burckhardt spielt, also ein schöner Mann, ein starker Mann, ein Boxer, der zum Schluss aussieht wie ein Muselmann, erschütternd. Und dieser jüdische Alleinunterhalter.
Er heißt Nozick in der Rolle und als Schauspieler Silbermann.
Ja, diese beiden Figuren gibt es für diesen deportierten Boxer und seine Familie. Haben Sie sich im Drehbuch da auf historische Rollen, auf historische Vorgänge bezogen oder haben Sie alles, was Sie wussten und erlebt haben, einbezogen und verdichtet?
Ich habe insgesamt 38 Filme erfunden. Und dieser letzte, wie im letzten Zug, haben biografische Züge, die aber nicht unbedingt identisch sein mit dem Boxer. Das könnte genauso ein Geiger sein oder ein Athlet, wie der Breitbart war, der Name ist sicherlich bei ihr unbekannt, der plötzlich durch die Nazis von einem Menschen eine Null wurde. Und der Entertainer, der Silbermann, ist genommen von einem jüdischen Librettisten und auch Kabarettisten, der umgebracht wurde und auch nach Auschwitz gebracht wurde, aus Lodz. So, dass die Menschen eigentlich gelebt haben, ob sie einen anderen Beruf, einen anderen Beruf hatten oder nicht, es steht daneben, aber der Hintergrund ist ehrlich und real.
Wie hieß der Kabarettist?
Ich glaube, ich kann mich erinnern, der heißt Schumacher.
Schumacher.
Das war ein Paar, Jigan und Schumacher. Jigan hat überlebt und der Schumacher nicht. Ich glaube, der war Schumacher. Mhm. War sehr berühmt.
Wir sprechen mit Arthur Brauner beim Doppelkopf. Gastgeber ist Johann Anschelium. Noch eine Frage. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein unbegrenztes Budget und ein unbegrenztes Reservoir an Regisseur und Schauspieler. Mit wem würden Sie gerne was für einen Film drehen?
Ich würde gerne den nächsten geplanten Film realisieren wollen. Und der heißt, wenn Steine weinen könnten. Und wird wahrscheinlich der letzte Film um die Holocaust-Opfer sein. Spielt ab März 1941 bis November 1941. Und ich würde gerne István Csaba für diesen Film gewinnen wollen, mit dem wir jetzt für andere Filme verhandeln. Denn mit diesem Film könnte der Abschluss meines Zykluses um die Opfer der Nazi-Tyrannei beendet werden.
Herzlichen Dank. Zu den Klängen der Spieluhr von Arthur Brauner endet der Doppelkopf. Gastgeber war Johann Anschelium.